Als Führungskraft ist wichtig, dass man die Kommunikation in seinem Team gut gestaltet, dass man das früh einfangen kann, wenn man sieht, oh, da sind jetzt Widerstände, da sind bilden sich vielleicht auch Koalitionen, die hier das Ganze nicht vorantreiben wollen, dass man da einen guten Blick dafür hat. Das ist natürlich, wenn die Zusammenhänge virtuell sind, umso schwieriger, muss man tatsächlich sagen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Wie ihr seht, wir sind schon mitten in Folge 3 für unsere Serie Industrie meets Wissenschaft und schauen uns heute mal wieder ein spannendes Thema an. Ihr wisst, hier im Podcast ist uns das Thema Menschen und der Blick auf die Menschen in der digitalen Transformation sehr wichtig. Und deswegen haben wir auch wieder heute alles rund um das Thema Mitarbeitermanagement in der digitalen Transformation mitgebracht und wie das auch in Zukunft alles ablaufen kann und haben uns dafür wie immer einen spannenden Gast eingeladen. Bei mir ist Dr. Mirzo Leis. Sie ist Professorin für Personal- und Organisationslehre an der Hochschule Hamm-Lippstadt. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Sehr gerne. Wie immer an der Stelle ganz kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder bei YouTube als Video zu sehen. Schaut da also gerne mal rein, es lohnt sich, der Hintergrund ist echt cool dieses Mal. Ja, Mirzo, ich habe jetzt nur so ganz grob mal gedroppt, was dein Titel ist und was du hier so machst, aber was genau heißt das eigentlich, womit beschäftigst du dich den ganzen Tag?
Genau.
Erzähl mal ein bisschen.
Sehr gerne. Also ich bin Professorin an der Hochschule Hamm-Lippstadt für Personal- und Organisationslehre und ich beschäftige mich auch im virtuellen Institut mit anderen Kollegen mit Themen rund um die Interaktion in der digitalen Zusammenarbeit, zum Beispiel das Thema virtuelle Führung, Führung in hybriden, in virtuellen Kontexten ist ein ganz großes und auch ganz aktuelles bei uns und wir wollen natürlich gucken, wie wir mit Technologien, jetzt aktuell auch ein bisschen mit KI und auch immersiv, hier die digitale Zusammenarbeit verbessern können.
Das hört sich gut an. Vielleicht kann ich da auch noch ein bisschen was lernen, so als Führungskraft in einem digitalen Unternehmen. Da kann man immer noch was lernen. Cool. Du weißt ja jetzt schon so ein bisschen, habe ich gerade erzählt, dass wir so zum Einstieg immer eine kleine Frage zum Kennenlernen stellen, die jetzt nicht direkt was mit dem Thema zu tun hat. Und mich würde bei dir interessieren, wofür kannst du dich so außerhalb des Hörsaals so richtig begeistern? Also was ist so vielleicht ein Hobby oder eine Leidenschaft, der du so privat frönst, sage ich jetzt mal?
Ich kann mich für alles begeistern, was irgendwie Berge und Wasser kombiniert, ne? Zum Beispiel Berg und Meer oder Berg und See. Und für alle Urlaube, die in diese Richtung gehen, wo man eben sich ein bisschen sportlich betätigen kann, ein bisschen die Welt von oben sehen kann, aber dann auch eintauchen kann ins Wasser. Und das finde ich toll und da freue ich mich auch, dass es jetzt dann bald
wieder losgeht. Ja, genau. Das verstehe ich. Das würde mir auch gefallen. Dann tauchen wir jetzt ein bisschen ein in das ganze Thema. Ich bin gespannt, wo uns die Reise so hinführt. Ein paar Ideen habe ich ja mitgebracht, aber ich lasse mich auch von dir inspirieren. Veränderung ist ja ein Riesenthema in der digitalen Transformation oder eigentlich ist es ein ganz großer Teil der digitalen Transformation, weil sich eben einiges ändert im Arbeitsumfeld, in den Arbeitsweisen, vielleicht auch am eigenen Job sich was verändert und das ist für viele ja, glaube ich, erstmal ein Thema oder wir Menschen sind ja nicht gerade dafür bekannt, dass wir die Spezies sind, die sich am besten mit Veränderung tut oder der das am leichtesten fällt. Kann man also sagen, dass digitale Transformation und auch das Mitarbeitendenmanagement sich quasi erstmal auch so ein bisschen auf so eine Art, ich nenne es jetzt mal Veränderungsbegleitung bezieht oder ist das nachher eigentlich was ganz anderes?
Also absolut. Also Veränderungsbegleitung, Change Management ist natürlich ein ganz großes Thema. Kant sagte ja schon, alle Veränderung macht mich bang und das ist, glaube ich, gilt für die allermeisten.
Das Gefühl haben wir immer noch.
Genau. Ja. digitale Transformation ist natürlich immer Veränderung. Wir stellen aber schon fest, dass es sozusagen einen Unterschied gibt darin, wie stark diese Veränderung ist. Also je komplexer sie ist, je tiefgreifender sie ist, ne, du hast schon angesprochen, wenn jetzt der eigene Job möglicherweise bedroht ist, dann löst das besonders viel Angst und besonders viel Widerstand aus. Es ist ja schon eine kleine, in Anführungszeichen, digitale Transformation, wenn zum Beispiel jetzt, also aus meinem Bereich Personalmanagement, wenn da Einstellungstests, also Persönlichkeitstests, die manchmal gemacht werden, die wurden ja früher auf Papier und Bleistift, mit Papier und Bleistift gemacht. Jetzt gibt's da digitale Lösungen, auch veränderte Lösungen, die also anders gestaltet sind. Und für viele Führungskräfte ist das also auch etwas, was jetzt Widerstand auslöst, auch die Frage auslöst, wieso muss denn das sein? Wir haben doch so lange damit gearbeitet, das muss doch nicht sein. Und das ist jetzt nur eine kleine digitale Transformation, das löst schon so ein bisschen Widerstand aus. Na, man muss da auch im Unternehmen richtig kommunizieren, man muss die Leute dahin führen, auch die Notwendigkeit klar machen und so weiter. Aber besonders anspruchsvoll wird es natürlich, wenn die digitale Transformation jetzt nicht nur einzelne Tools betrifft, sondern ganze Organisationsstrukturen. Ne? Wenn im Zuge der digitalen Transformation Führungsstrukturen geändert werden, Abteilungen geändert werden, Organisationseinheiten zentralisiert oder integriert werden, was digitale Software ja erst möglich macht überhaupt, aus Kostengründen oft oder anderen strategischen Prioritäten. Und wenn dann dieses zukünftige geänderte Setup eben die eigene Position entweder tatsächlich betrifft oder in der Vorstellung betrifft. Wir Menschen sind ja so, dass wir uns da eine Welt. Ja, das ist Kopfkino, ganz oft Kopfkino, genau. Also eine wahrgenommene mögliche Verschlechterung darstellt, dann ist natürlich der Widerstand oder die Angst davor eben besonders groß.
Gibt es noch andere, ich sage jetzt mal, menschliche Faktoren, die sich darauf oder die darauf einen Einfluss haben können? Also Veränderung ist so das eine, was wo wir eher so ein bisschen Widerstand auslöst. Gibt es vielleicht auch was uns vielleicht begeistert daran oder irgendwas, was vielleicht gut daran sein könnte für uns? Oder ist das eher der kleinere Teil?
Ja, also es gibt ja, in allen Veränderungsprozessen gibt es ja das komplette Meinungsspektrum typischerweise in Unternehmen. Und es gibt immer Leute, die sagen, boah, super, jawohl.
Endlich passiert mal was.
Endlich mal was, ne? Und endlich stellen wir uns gut auf im Markt und endlich, da können wir so richtig was reißen. Das ist aber typischerweise nicht die ganz große Mehrheit, sondern das ist typischerweise sind das Leute in hohen Führungspositionen, deren Job das auch ist, deren, also die auch teilweise eingestellt wurden dafür.
Die Change Manager sozusagen.
Ja, die Change Manager. Oder eben auch die Vorstände, die sagen so, und ich will jetzt ein Thema vorantreiben. Es gibt ja jetzt seit ein paar Jahren auch ganz viele CIOs. Die haben sowas natürlich auf der Agenda. Aber nicht alle in der Organisation sind dieser Meinung. Ganz viele sind sozusagen, die große Mehrheit ist eher so irgendwo zwischen ablehnend abwartend und positiv abwartend. Na, und die muss man natürlich ins Boot holen. Und dann gibt's natürlich auch, also auch tatsächlich oft eine Minderheit, aber die auch da ist, die sagen, nee, also das hat jetzt mit dem, wie unser Unternehmen ist und mit dem, was ich gewohnt bin, überhaupt nichts zu tun. Ich will das nicht. Und dann kommt natürlich Widerstand, den man dann auch handeln muss.
Heißt es dann aber auch, dass man diese Leute vielleicht eben auch verliert oder verlieren muss, um damit es weitergehen kann? Also gerade die so einen extremen Widerstand nachher haben?
Das kann sein. Oder man schafft es tatsächlich, sie ins Boot zu holen, indem das Unternehmen es schafft, gut zu kommunizieren und gut so solche Veränderungsprozesse zu begleiten. Na, denn viele, also manchmal gibt es ja auch Argumente, die nachvollziehbar sind. Und das nennen wir rationalen Widerstand. Man kann viele Dinge vertreten. Man sieht es ja in der Industrie auch gerade jetzt bei der Outsourcing-Diskussion, die ja jetzt ein bisschen her ist, aber man hat ja am Anfang versucht, sehr, sehr viel outzusourcen und man dachte, das ist toll, ne, das machen dann externe Dienstleister und das spart dann Kosten. Dann hat man festgestellt, ups, das ist ja vielleicht doch nicht so toll, wenn wir über alles die Kontrolle verlieren, dann sourcen wir es wieder ein. Und das ist ja, da gibt es schon Argumente, ne? Und das sind Leute, auf die auch tatsächlich rationalen Widerstand leisten und die auch sehr wertvollen Input fürs Unternehmen liefern können. Die also hier auch verhindern können, dass man zu schnell, zu forsch, vielleicht auch zu top-down getrieben, zu Berater getrieben hier Veränderungsprozesse voranbringt. Die letztlich aber, wenn dann die Berater draußen sind, nicht mehr den Erfolg zeigen, den sie zeigen sollen. Also insofern wäre es gut, wenn eine Organisation das auch integrieren könnte.
Und auch ernst nimmt einfach.
Ja.
Du hast jetzt gesagt, eine gute Kommunikation ist da das A und O. Das sagt man immer gerne so leicht. Und ich sag mal, ich glaube, man weiß das eigentlich auch so im Hinterkopf. Denkt man sich so, ja, man muss den Leuten halt das erzählen und die mitnehmen und so. Das klingt immer so einfach. Kannst du mal ein Beispiel machen, wie das aussehen kann? Also wie kommuniziere ich denn sowas richtig und wie nehme ich diese rationalen Einwände und so weiter, wie nehme ich die richtig ernst und kann die dann eben auch bearbeiten? Wie macht man das?
Ja, man kann also Pläne, Kommunikationspläne auch im Rahmen von Stakeholder-Management aufsetzen, dass man sich also anguckt, welche Gruppen habe ich im Unternehmen, wie einflussreich sind die, wie stark vertreten die bestimmte Meinungen. Und dass man die von vornherein einbindet, zum Beispiel Mitarbeitervertretungen sind, also typischerweise
Betriebsrat,
ja genau, ja. Also die müssen ganz früh, je größer die Veränderung, desto früher auch eingebunden werden, regelmäßige natürlich informelle Kommunikation, aber auch eben Informationssessions, Updates, wie weit sind wir jetzt, ne, was macht die Anpassung möglicherweise einer neuen gekauften Software für das Unternehmen, wie wird das zukünftig aussehen, genau, und dass man dann zum Beispiel auch in allen Management-Meetings, also regelmäßig also hohe Führungspersonen dabei sind und den Stand der Dinge vorstellen und eben auch für Fragen und Austausch zur Verfügung stehen, auch tatsächlich ein offenes Ohr haben, was sind denn so die Anliegen und die Bedenken, ne, denn es kommt ja dann immer darauf an, auch so eine ganz passende Lösung auch zu finden für das Unternehmen. Und letztlich, wenn es soweit ist, dass man dann auch Leute trainiert tatsächlich, ne, man vielleicht in einem Unternehmensteil anfängt, dann eben positive Erlebnisse auch kommuniziert, Quick Wins.
Die dann vielleicht auch so Buschfunkmäßig sich weiter verteilen oder verbreiten.
Genau, da kann man jetzt mal was ausprobieren, da ist jetzt mal was freigeschaltet, ne, und dann probieren es vielleicht 3 Leute aus, gibt vielleicht ein Training für andere 10 und dann verbreitet sich das und man verliert so ein bisschen die Angst sozusagen, ne. Also das ist so die.
Ich fand es jetzt ganz spannend, weil ich rede da so ein bisschen aus dem eigenen Erfahrungsschatz, weil wir sind auch ein Unternehmen, wir sind relativ international unterwegs, wir haben nicht mehr alle Leute am Standort, auch innerhalb von Deutschland sitzen die Leute in verschiedenen Städten und so weiter. Das heißt auch dieses Thema Remote-Führung und auch Remote nachher die Leute mitzunehmen. Ich finde das gar nicht so einfach, weil du sagst so, ja, dann muss man das halt mal vorstellen, dann redet man miteinander und macht so eine Q&A-Session. Ich finde, es war früher, glaube ich, viel einfacher, weil einfach alle da waren. Hat man gesagt, so, wir gehen jetzt alle, machen Townhall-Meeting, alle sind da, wir setzen uns in den Raum ran, wir gehen erst raus, wenn alle Fragen beantwortet sind. Das geht ja heute nicht mehr. Das heißt, ich kann das jetzt über Livestreams machen, ich kann über Mail-Kommunikation gehen, ich kann die Leute alle persönlich anrufen, über die Führungskräfte das irgendwie, über Team-Meetings lösen. Wie macht man das? Hast du da irgendwie Best Practice oder irgendwas, was ihr schon mal probiert habt bei anderen Firmen?
Ja, also man kann natürlich Roadshows machen, ne, dass die hohen Führungskräfte an die Standorte fahren. Tatsächlich, das halte ich auch wirklich für besonders wichtig, einfach um ein Gesicht zu sehen, um eine Person zu haben, die hinter den Projekten steht. Und dann eben tatsächlich über die Führungskräfte, die ja dann auch als Change Manager fungieren sollen und auch Vorbildcharakter haben sollen und hier die Veränderungen vorantreiben sollen.
Das heißt, die müssen eigentlich zuerst abgeholt sein, damit die das dann in ihre Teams tragen können sozusagen.
Genau, genau.
Also und schon auch so ein bisschen top-down bis zu einem gewissen Grad ist dann schon auch wichtig in dem Moment.
Ist auch wichtig in dem Moment, genau. Man kann dann auch diejenigen, die es schon mal ausprobiert haben, jetzt in Pilotprojekten zum Beispiel auch mal hinschicken und auch mal was vorstellen lassen, mal kleine Praxisbericht machen lassen, einfach um das Ganze auch so ein bisschen in informelle Strukturen zu gießen. Man kann auch jetzt im Rahmen von so Change-Kommunikation Aktionen machen, wo man so Abreißkalender, Giveaways, einfach um das auf das Projekt aufmerksam zu machen, wenn es jetzt einen Go-Live-Zeitpunkt gibt, dass man hier dann eben Kalender macht, bis zu dem Zeitpunkt, wann es losgeht. Genau, also einfach, dass das Thema da ist.
Muss man dann halt auch den Termin halten, gell?
Das ist so. Das wäre ganz gut, ja.
Das ist dann die größere Schwierigkeit wahrscheinlich. Sehr gut. Was würdest du denn sagen, brauchen Menschen eigentlich mal so ganz generell, mal unabhängig jetzt erstmal von digitaler Transformation, um in ihrem Arbeitsumfeld eigentlich nachher sich entfalten zu können, auch ein Stück weit glücklich zu sein? Klar, es muss auch Spaß an der Arbeit haben, aber ich sag mal so, was braucht man denn eigentlich so? Oder wie schafft man ein Arbeitsumfeld, in dem nachher vielleicht auch Veränderungsprozesse leichter sich gestalten lassen?
Ja, ja. Also ich glaube, man muss, also gut wäre, ein Umfeld zu schaffen, wo so eine Balance gefunden wird zwischen Anforderungen, also hohen Anforderungen und zwischen Unterforderungen, wo man so ein Flow-Erlebnis idealerweise hat. Und das ist natürlich, da ist das Anforderungslevel für jeden von uns unterschiedlich. Ja. Das ist so die psychologische Seite. Jetzt die vertragliche Seite ist natürlich schon, dass die Leute auch eine Sicherheit haben wollen. Ne? Die Schwierigkeit in Veränderungsprozessen, du hast ja vorhin auch schon gesagt, ist ja ganz oft, dass die Leute subjektiv eine Verschlechterung oder eine Verschlechterungsmöglichkeit wahrnehmen. Und das jetzt gerade im Bereich großer digitaler Transformation, die eben auch Organisationsstrukturen betreffen, die Befürchtung ist, dass entweder der eigene Job verloren geht zum Beispiel, was ja nicht heißt, dass nicht ein neuer kommt, aber zumindest.
Erstmal ist das die Befürchtung,
Das ist erstmal die Befürchtung. Oder eben, dass wenn Einheiten zentral zusammengezogen werden, dass man die Kontrolle verliert. Ne? Also das Beispiel jetzt mit diesem Recruitment-Test. jetzt auch bei ganz vielen mittelständischen Unternehmen, der war früher in den Abteilungen, wurde der gehandhabt, da hatte jede Führungskraft die Kontrolle drüber, die wusste auch, wie der ausgewertet wird. Na, wenn man jetzt in Strukturen geht, wo einem aus irgendeinem Service Center jemand anruft und sagt, pass auf, ich habe jetzt die und die Tools, passt es so? Und sozusagen dieser Prozess auch von woanders her gesteuert wird, mit einem ganz anderen Vorgesetzten, dann ist einfach ein Kontrollverlust da. Und das ist etwas, was einfach auch blockieren kann. Ne? Und da muss man auch als Unternehmen tatsächlich, glaube ich, eine gute Möglichkeit schaffen, indem man auch kommuniziert, was ist denn, wenn diese Veränderung da ist. Ne? Denn die Leute arbeiten ja im Endeffekt ganz oft daran, dass ihre aktuelle Tätigkeit wegfällt oder teilweise sich ändert. Und das ist einfach eine Herausforderung.
Ganz viel hat da wahrscheinlich nachher auch mit der Entwicklung der einzelnen Persönlichkeiten zu tun. Also ich sag mal, mein Berufsfeld kann sich ja erstmal verändern. Muss man ja gar nicht erstmal schlecht sehen, wenn man sagt, okay, dann entwickle ich mich halt woanders hin, sage ich jetzt mal. Diese Entwicklung muss man aber mit Sicherheit auch begleiten und eben auch die Rahmenbedingungen schaffen. Was braucht's da nachher und wie kann man das richtig machen?
Also wenn man Führungskräfte oder Mitarbeitende entwickelt, gibt es ja in vielen Unternehmen also sinnvollerweise auch, dass man sich anguckt, was sind denn Schlüsselpositionen oder was werden denn Schlüsselpositionen sein, und dass man hier Nachfolgepläne auch aufstellt, also sogenannte Benches macht. Und es ist ja schon mal beruhigend für jemanden zu wissen, wenn man weiß, okay, ich bin jetzt auf zwei Benches, ja genau, und ich bin da gelistet, auf Deutsch gesagt. Ne? Ich bin jetzt nicht nur da, um so lange da zu arbeiten, wie es meine Position noch gibt, sondern ich bin in der Planung drin sozusagen. Das ist schon mal das eine. Und dann muss man natürlich tatsächlich Entwicklungen auch jetzt im Lichte von neuen Kompetenzprofilen zum Beispiel begleiten und dafür halt auch Pläne aufsetzen. Ganz oft sind es Zeithorizonte, die durchaus auch mittel- bis langfristig sein können, also bis zum 5-Jahres-Zeitraum. Das muss nicht alles dann sofort gehen, aber dass man da Programme aufsetzt, die von den Elementen her, also einmal Dinge beinhalten, die jetzt Wissen beinhalten, ne? So über E-Learnings, über MOOCs, über einfach MOOCs? Massive Open Online Courses. Die sind interaktiv, aber die sind eben online und da wird sozusagen eine Kurs-Community gebildet.
Sorry, habe ich noch nie gehört. Cool. Yeah.
Und das ist so das nackte Wissen, das macht so 15% des Entwicklungserfolges aus, typischerweise. Es ist relativ klein.
Hätte ich jetzt auch gedacht, dass mehr ist, aber okay. Also Wissen ist quasi der erste Teil sozusagen.
Wissen ist ein Teil, genau. Und dann gibt's noch den Teil des Lernens über Beziehungen, ne? Also über Coaching, über Mentoring. Das kann also durchaus auch außerhalb des Unternehmens sein. Wir denken ja inzwischen auch in Netzwerken, in Netzwerkstrukturen und nicht mehr nur in den eigenen Unternehmensgrenzen, dass man sich einfach mit Leuten zusammentut oder die Personalabteilung das eben moderiert, die gewünschten Skills oder Erfahrungen schon haben, also die so eine Transformation schon mal durchgegangen sind, die auch Best Practices vermitteln können, die auch sagen können, was macht ihr bitte nicht, weil unser Fehler war es, wir würden es nie wieder so machen. Ja. Das ist ja total wertvoll, ne? Oder wo man einfach hingehen kann und sagen kann, ich habe das und das Problem. Können wir
mal zusammen drüber sprechen. Genau. Manchmal reicht das ja schon.
Genau. Und diese Art von Beziehungslernen sozusagen, das ist ein zweiter Baustein und eigentlich der dritte.
Wie groß ist der?
Ja, so 20% ungefähr. Okay. Genau. Und der ganze Rest ist tatsächlich ein Baustein, der auf Erfahrung basiert. Mhm. Ne? Also indem man einfach sagt, okay, man muss es einfach machen. Ne? Man kann
einfach machen, sagt man so gern, gell? Ja.
Genau. Digitale Transformation ja dann nicht auf der PowerPoint-Folie, sondern machen tatsächlich.
Learning by doing,
Genau, learning by doing und hier auf Projekten zum Beispiel sein oder in sonstigen Aufgaben, zum Beispiel Stellvertretungsaufgaben erstmal, die eben solche Aufgaben beinhalten. Und da kommt auch der ganz große Teil des Entwicklungserfolges her.
Jetzt kommt ja bei so einer Transformation oder auch bei so einem Veränderungsprozess ganz im Allgemeinen, auch den Führungskräften haben wir gerade schon gesagt, eine wichtige Rolle zu. Also die müssen das Ganze irgendwie mitvermitteln, müssen vielleicht auch so eine Art, sag mal, Key-User nachher sein oder eben, oder wie sagt man denn,
Super-User.
Ja, oder das halt so weitergeben quasi an die Leute, müssen da irgendwie selber auch mit im Boot sein. Wie hole ich die richtig ab und wie können die das nachher wirklich auch vermitteln? Also brauchen die da auch bestimmte Tools oder Techniken oder ist es nachher einfach eher halt dieses mit den Leuten sprechen und sie einfach dabei haben? Also was kann ich als Führungskraft quasi tun, um diesen Prozess gut zu begleiten und was ist meine Aufgabe?
Ja, also ich glaube, als Führungskraft ist wichtig, dass man die Kommunikation in seinem Team gut gestaltet. Mhm. Dass man das früh einfangen kann, wenn man sieht, oh, da sind jetzt Widerstände, bilden sich vielleicht auch Koalitionen, die hier das Ganze nicht vorantreiben wollen. Dass man da einen guten Blick dafür hat. Das ist natürlich, wenn die Zusammenhänge virtuell sind, umso schwieriger, muss man tatsächlich sagen. Also wenn man in hybriden oder in ganz remote virtuellen Zusammenhängen arbeiten, ist die Anforderung an die Führungskraft einfach viel, viel höher. Ja. Die müssen viel stärker selbst organisiert sein und selbst auch Informationen einholen. Ne? Also einfach mal anrufen, nach der Befindlichkeit fragen, ne? Wie es so geht und so. Und da, das ist eigentlich eine...
So über den Smalltalk eigentlich quasi rauskriegen, was eigentlich Sache ist. So.
Genau, das wäre der Kaffeeautomat jetzt in der, also wenn man jetzt präsent wäre, wäre das der Kaffeeautomat. Mhm. Ne? Da geht man nicht hin, um jetzt irgendwas Dienstliches zu besprechen, sondern man geht da einfach hin, um Kaffee zu trinken, aber bei der Gelegenheit...
Es entstehen immer mal Gespräche, da ist jemand
und so weiter. Genau, und da kann man solche Stimmungen, Befindlichkeiten auch abgreifen. Das müssen Führungskräfte jetzt in virtuellen Zusammenhängen tatsächlich selber aktiv treiben und selber machen. Und sie müssen tatsächlich auch hier die sich auf stärkere Konflikte auch einstellen. Mhm. Ne? Das sind wir ja sowieso in der Entwicklungsrichtung bei Unternehmen, dass wir werden vernetzter, wir haben teilweise Matrixstrukturen oder parallel Projektstrukturen,
wo Sprachbarrieren.
Sprachbarrieren, genau, interkulturelle Zusammenarbeit, wo es einfach herausfordernder ist, schlicht und ergreifend. Ne? Da muss auch mehr Konfliktlösungskompetenz her, die gar nicht jetzt formal in irgendwelchen Verfahren aufgehängt sein muss. Natürlich kann man eine Mediation machen im Unternehmen, aber ne, also ganz
vielleicht muss es ja gar nicht erst dazu kommen.
Nein, eben, vielleicht reicht ja auch mal der Gang um den Block in Präsenz oder eben, dass man einen schönen Austausch hat online oder da finde ich zum Beispiel auch so diese so Events, dass man sagt, okay, einmal im Jahr treffen wir uns tatsächlich alle physisch, zum Beispiel auf der Weihnachtsfeier. Na, also, dass man einfach weiß, die Leute kennen sich auch face-to-face, dass das nicht irgendeiner ist, der mit einer Kachel oder einem Avatar.
Das ist dann ist dann immer dieser Moment, wenn man sich dann sieht und sagt, ach, du bist ja viel größer, als ich dachte.
Genau.
Oder so, ja.
Sehr gut. So siehst du aus.
Ja, genau. Okay, genau. Aber Konfliktmanagement, das sagt man immer so einfach und ich frage mich immer, wie begleitet man das richtig? Oder gibt es da vielleicht so Tipps und Tricks, die du uns mitgeben kannst für das Thema, wie kann ich als Führungskraft Konflikte gut begleiten?
Ja, ja. Also ich glaube, das eine ist, dass man versucht, hinter die Position zu gucken. Ich will das nicht. Ne? Brauche ich nicht. Habe ich noch nie so gemacht, muss ich nicht haben. Das ist ja eine Position. Ne? Aber ein Interesse und ein Bedürfnis, was dahinter steht, ist ja möglicherweise ein ganz anderes.
Man denkt, dass man weiß, worum es geht, aber weiß es vielleicht gar nicht.
Man weiß es vielleicht gar nicht, genau. Und das rauszufinden, glaube ich, ist schon ein ganz großer Teil der Arbeit und dann eben eine zu begleiten, wie man hier Lösungen entwickeln kann. Ne? Zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden hat, der Tools aufgebaut hat für ein Unternehmen seit 20 Jahren und eine Abteilung führt und der will natürlich eine digitale Transformation nicht, weil das alles ändert, die Tools ändert, die Einheit woanders in die Welt hin verlagert, möglicherweise aus Lohnkostengründen, möglicherweise aus anderen Gründen. Und da dann zu begleiten, warum will der das nicht? Also manche Punkte liegen auf der Hand, aber vielleicht ist es auch, ne? Man muss einfach gucken, wie das ist. Und dann einen Weg auch im Gespräch tatsächlich zu finden, wie kann derjenige eine neue Unternehmensidentität für sich entwickeln. Ne? Ja. Auch wenn man jetzt der war, der lange etwas aufgebaut hat, was jetzt abgeschafft wird oder ersetzt wird, wie kann man sich eine neue Identität aufbauen? Zum Beispiel, indem man der Treiber von diesen Veränderungen wird. Das ist eine Möglichkeit. Ne? Also eine Möglichkeit, es geht also die Leute zu involvieren und die Leute ins Boot zu holen und aktiv zu beteiligen.
Jetzt haben wir gesagt, einmal das Thema Konfliktlösekompetenz, da haben wir jetzt gerade eben drüber gesprochen, wir haben das Thema Kommunikationsfähigkeit schon gesprochen. Gibt es noch so eine andere Kompetenz, die man vielleicht als Führungskraft oder vielleicht auch als Mitarbeitender in so einem Unternehmen, die einfach hilfreich ist und die man trainieren kann, vielleicht bis zu einem gewissen Punkt, wenn man sie nicht eh schon hat?
Ja, Resilienz wird natürlich in dem Zusammenhang ganz oft genannt, ne, dass man einfach auch Geduld haben soll. Viele Transformationen dauern, gerade mit IT-basierten Transformationen ist ja oft die Technik ein Punkt, wo man so, ich sage jetzt als Psychologin, idealerweise sagt, auch mit der Technik beschäftigen wir uns gar nicht, das muss nutzerfreundlich sein und wir gucken auf den Menschen und die Technik muss uns unterstützen und die Dinge uns abnehmen, die wir nicht so machen wollen, Routinetätigkeiten und so weiter. Aber in der Praxis läuft es ja auch ganz oft auch anders, dass eben viele Leute damit beschäftigt sind, dass technische Prozesse zum Laufen gebracht werden können oder eben man da Wege findet. Also Resilienz ist wichtig an dem Punkt, glaube ich, und auch eine Achtsamkeit für sich selber, für die eigenen Bedürfnisse. Also ganz oft gibt es ja, gerade wenn die Projekte groß sind, gerade wenn Druck ist, auch wenn von vornherein schon kommuniziert wird, dass da Positionen wegfallen, dann wird es natürlich noch brisanter, dass man auf sich achtet und auch auf die Mitarbeitenden achtet, also auf die psychische Gesundheit letztlich auch.
Da schließt sich dann der Kreis wieder zur Kommunikation, wenn man dann was merkt, entweder man selber bei sich, dass man das dann eben kommuniziert oder wenn man es bei jemand anderem bemerkt, denjenigen vielleicht mal auf die Seite nimmt und mal drauf anspricht.
Genau, genau.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com/Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Gehen wir noch mal eine Ebene höher jetzt und schauen uns quasi mal an, nicht nur Unternehmer, nicht nur Führungskraft und Mitarbeitende, sondern quasi auch, wie verändert sich die Kultur im Unternehmen durch solche Prozesse oder verändert sie sich überhaupt?
Kultur ist ja ein Gestaltungselement. Also wenn man jetzt in den Unternehmen von ganz oben anguckt, kann man ja formalisieren in verschiedene Art und Weise. Man kann sich den Aufbau von Organisationen angucken und sagen, okay, ich mache jetzt hier diese Abteilungen, da jene. Man kann sich auch die Prozesse anschauen, was ja auch sehr stark betrieben wird. Man versucht also auch Kleinteiligsprozesse zu machen. Das sind alles Formalisierungen, die sind alle
Strukturen.
Sehr, sehr notwendig. Strukturen, genau. Aber neben diesen Formalisierungen, Strukturen, Prozessen sind eben auch kulturelle Aspekte sehr wichtig und seit auch Jahrzehnten auch ein Gestaltungsthema fürs Management, die sicherstellen sollen, dass das Unternehmen produktiver arbeitet, als es möglich, also dass es allein jetzt durch die Struktur möglich wäre und dass die Effizienz auch erhöht wird. Und deswegen ist eine Kultur ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und den kann man natürlich durch verschiedene Elemente prägen. Einmal durch Unternehmenswerte, die man idealerweise sozusagen erarbeiten lässt und dann auch aushängt und auch regelmäßig kommuniziert und regelmäßig auch zum Beispiel in Performance-Management-Gesprächen sich fragt, wie die Kompetenzen also auf die Werte passen und was dann sozusagen die Ergebnisse oder das Verhalten des Mitarbeiters dafür für einen Beitrag leistet. Man kann Führungsleitbilder gestalten, wo man eben beschreibt, wie man sich das Verhalten von Führungskräften vorstellt. Und das Thema Leadership ist ja auch ganz groß. Leadership ist ja nicht ein Thema, was jetzt nur irgendwelche höheren Führungskräfte betrifft, sondern ganz einfach alle im Unternehmen, weil wir ja in Zusammenhang hängen arbeiten, wo wir Verantwortung haben, ohne letztlich Kontrolle zu haben oder sehr viel Kontrolle zu haben. Und dafür ist das Leadership-Thema eben ein ganz zentrales. Na, und wenn wir schon bei Leadership sind, ist auch dieser der Transformationsgedanke ist ein wichtiges Element davon, dass man eben auch auf Zukunftsvisionen von Unternehmen hinarbeiten kann und Leute auch mitnehmen kann, auch inspirieren kann. Und das ist auch ein kulturelles Thema, was eben auch über die Führungskräfte stark getrieben wird, aber tatsächlich auch über Möglichkeiten kleiner, niederschwelliger Kommunikation in digitalen Tools gefördert werden kann. Ne? Also da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, die Unternehmen nutzen, da eben auch einen gewissen Grad an Informalität auch zuzulassen und auch ein Gefühl zu schaffen der Mitarbeitenden und der Führungskräfte, dass wir hier alle in einem Boot sitzen und für ein Unternehmen arbeiten, letztlich für ein Ergebnis verantwortlich sind. Das ist ein ganz wichtiges kulturelles Thema und Kultur ist ja ganz oft auch Teil in einem Change-Prozess, der dann digitale Elemente enthält, aber auch Organisationselemente und eben kulturelle Elemente.
Wie wichtig würdest du sagen, ist es, dass sich jemand dezidiert mit diesem Thema beschäftigt, also mit dem Thema Leadership, mit dem Thema Kulturgestaltung, mit den Werten und so weiter? Wie wichtig würdest du das einschätzen, dass es mindestens mal, ich sag mal, eine Person oder vielleicht auch eine Gruppe an Personen gibt, die sich wirklich Fokus, also Hauptteil ihrer Arbeitszeit sozusagen damit beschäftigt? Oder sagst du, das ist sowas, das kann man nebenher mitmachen?
Nee, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Je nach Größe des Unternehmens kann man natürlich ganz oft nicht 10 Leute dafür abstellen.
Gibt's da so eine Faustregel, was du sagen würdest? So bei 100 Mitarbeitern brauche ich mindestens einen? Oder sagst du, ja, kommt halt aufs Unternehmen und die Strukturen an?
Ja, es kommt aufs Unternehmen an. Ich würde, also das Thema muss schon auch ganz oben tatsächlich aufgehängt sein. Mhm. Also, es ist jetzt nicht sinnvoll, das irgendwo in der Mitte im Stab aufzuhängen, sondern wirklich ganz oben und sich dann auch Beratungsleistungen dazu zu holen. Das ist ja auch.
Was meinst du, was könnte das sein zum Beispiel?
Beratungsleistungen in puncto, was gibt's für, können wir Unternehmenswerte moderieren, was machen die anderen? Was ist so up to date in puncto Werten, was ist auch also der ganze Punkt Purpose Management, das machen wir typischerweise auch mit externen Beratern, die zumindest Workshops moderieren und hier eben ein Unternehmen auch mit einer Außenperspektive.
So diese Sinnhaftigkeit dessen, was wir tun. Oder
genau, was machen wir wofür eigentlich? Wofür machen wir das Ganze?
Warum sind wir jeden Tag hier?
Ja, genau. Ja. Zum Beispiel, so wie Ford sagte, ich will ein Auto für jedermann. Das war ja damals völlig revolutionär. Für uns ist es jetzt blanke Realität. Aber damals war das ja in die Sterne gegriffen letztlich. Und das ist so eine, das ist also ein Zweck, eine Mission, mit der man auch gut arbeiten kann. Es muss aber Leute im Unternehmen geben, ich würde jetzt nicht sagen, die nur auf sowas abgestellt sind, aber die dieses Thema auf dem Schirm haben und auch alle so mittlere Zeithorizonte auch mal wieder einer Neubetrachtung unterziehen.
Was gibt's denn so? Du hast jetzt immer mal wieder auch von Tools gesprochen, die man nutzen kann, oder auch in deiner Einleitung hast du ja gesagt, so virtuelle Tools oder vielleicht auch KI zum Beispiel, da gibt's ja alle möglichen Dinge. Was würdest du dann sagen, sind so hilfreiche Tools und Softwareprogramme oder was auch immer, die man nutzen kann, um diese ganzen Prozesse, also sowohl die Entwicklungsprozesse als auch den Veränderungsprozess als solchen oder auch diesen Kulturprozess überhaupt gut zu begleiten? Hast du da irgendwelche Tipps, die für uns, die irgendwie hilfreich sind?
Oder ja, Tools? Ja, ich möchte da keine Werbung für irgendwelche Produkte machen, aber da muss ich, glaube ich, und jedes Unternehmen angucken, für welches Level an Technik die Organisation bereit ist. Wir haben ja jetzt auch gerade im virtuellen Institut die Vision, dass wir uns alle in einem virtuellen Raum treffen als Avatare und damit Raum und Zeit überwinden. Und da ist jetzt aber nicht jedes Unternehmen schon so weit, dass es sowas braucht.
Aber ist es realistisch? Kann man das jetzt schon?
Na, noch nicht so ganz.
Okay, also es ist aber die Entwicklung.
Das wäre natürlich toll, weil es egal wäre, wo man ist und man könnte sich letztlich in einen virtuellen Raum reinbegeben und da Erlebnisse so haben, wie man sie oder fast so haben, wie man sie in echt hat.
Also quasi wie ein Workshop vor Ort, nur dass wir alle nicht vor Ort sind.
Sozusagen. Ja, genau. Cool. Zum Beispiel sowas. Oder dass wir so eine Hangout-Session machen. Sowas.
Genau. Eine virtuelle Kaffeemaschine treffen.
Die virtuelle Kaffeemaschine, genau. Genau, solche Dinge. Genau. Da muss man sich genau angucken, was ist so das Level an Technologie, was die Organisation auch verträgt und auch will und auch vorantreiben kann, ohne dass eine Stimmung entsteht. Was ist das denn?
Gibt's irgendwas, wo du sagst, das wäre so eine Baseline, die man mindestens haben muss? Also zum Beispiel Chat-Funktionen oder irgendwas, wo du sagst, also das sollte auf jeden Fall möglich sein, dass man nicht nur per E-Mail vielleicht kommunizieren kann oder so?
Ja, natürlich. Also Videotelefonie sollte möglich sein, Chat-Funktionen sollten möglich sein, dass man sich so auch spontan, dass das letztlich aufpoppt, wenn man am Bildschirm sitzt und jemand sieht, man ist aktiv, dass man dann schnell, schnell, informell und auch nicht in Dienstwegen gedacht, sondern einfach Dinge erledigen kann oder Sachen ansprechen kann. Darüber wird ja sehr, sehr viel da passiert ja eigentlich sehr, sehr viel. Und dass das technologisch unterstützt und zwar auf einfache, nutzerfreundliche Weise. Dass jetzt auch niemand das Gefühl hat, ich brauche jetzt einen 2-tägigen Zertifikatskurs, um hier in die Technologie eingeführt zu werden. Sondern einfach nutzerfreundlich.
Also niedrigschwellig, nutzerfreundlich.
Ja, genau. Genau.
Okay. Gibt es noch irgendwelche anderen Trends, wo du sagst, da könnte das so Richtung Mitarbeitermanagement in den nächsten 3 bis 5 Jahren ungefähr hingehen?
Also die KI ist natürlich im Moment ein ganz großer Trend. Ich habe jetzt kürzlich angeguckt auf einer Konferenz, so Tools, wie man zum Beispiel Mentoring- und Coaching-Funktionen KI-basiert machen kann. Mhm. Man sagt zum Beispiel, ich habe jetzt ein Mitarbeitergespräch und ich bin aufgeregt und ich soll das und das und das ansprechen. Was kann ich machen? Mhm. Und zack, werden Tipps ausgespuckt. Dinge, wo man tatsächlich auch guckt, dass man ergänzt zur menschlichen Arbeit. Also nicht nur die KI Funktionen machen lässt, wo Routinetätigkeiten übernommen werden, wo Texte produziert werden oder zum Beispiel Bewerbungsunterlagen gescreent werden oder über Bots jetzt Interaktionen mit Bewerbern laufen, sondern eben tatsächlich Unterstützungsfunktionen. Ne? Und wenn jetzt mal ganz visionär gedacht, diese KI dann auch in diesen virtuellen Raum, der dann gemeinsam ist, kommt, dann wäre das natürlich ein absoluter Traum. Aber bis dahin sind es noch ein paar Jahre.
Noch ein paar Jahre. Dann kommen wir einfach in ein paar Jahren nochmal zusammen und sprechen dann darüber, wie es jetzt weitergeht sozusagen.
Genau.
Okay, das hört sich sehr spannend an. Gibt es denn jetzt so zum Abschluss noch irgendwie einen Tipp oder sowas, den du Unternehmen, gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen hier in der Region oder auch generell natürlich in Deutschland gerne mitgeben würdest, wo du sagst, hey, wenn ihr euch mit dem Thema digitale Transformation beschäftigt, wenn ihr jetzt hier gerade irgendwie spannende Projekte in der Planung habt oder sowas, das solltet ihr auf jeden Fall mitbedenken. Daran solltet ihr auf jeden Fall arbeiten.
Genau. Also da würde ich sagen, dass die Führungskräfte sich bewusst werden, welche Skills von ihnen denn jetzt verlangt werden und was dann jetzt erforderlich ist in so einer digitalen Transformation. Da bieten wir ja auch Workshops an, Trainings an zum Thema Change, zum Thema People Management, zum Thema digitale Skills generell, Leadership in digitalen Kontexten. Und dass sie sich trauen, auch sich auszutauschen und zu vernetzen. Ne? Das sind ja auch ganz gern Formate, wo man auch andere aus anderen Unternehmen mal kennenlernt und sich dann hier austauschen kann. Und was eben Formate sind, wo man sich selber auch so ein bisschen eine Auszeit vom täglichen Job nimmt. Mhm. Ja, wir bieten ja auch Blended-Formate an, wo wir teilpräsent sind, teils auch online sind und hier eben auch einen Austausch über tatsächliche aktuelle Herausforderungen ermöglichen.
Nicht nur über die Theorie,
sozusagen. Ja, genau. Wir vermitteln nicht nur, wir natürlich das auch. Ne? Wir sind ja eine Hochschule und haben da wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir so gerne auch vermitteln. Aber wir wollen natürlich auch begleiten im Hinblick auf aktuelle Herausforderungen, die eben den Leuten auch auf den Nägeln brennen. Genau. Also hier Austausch und auf sich achten unbedingt.
Sehr gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Auf sich achten finde ich einen schönen Tipp, auch nochmal das mitzunehmen. Vielen Dank für deine Zeit. Wir haben gesprochen über das ganze Thema Mitarbeitermanagement, Mitarbeiterentwicklung in der digitalen Welt sozusagen, in der digitalen Transformation. Wir haben uns die menschlichen Herausforderungen angeschaut, die in diesem Trend so ein bisschen zugrunde liegen, Entwicklungsprozesse, wie man die begleiten kann, haben uns von der Mitarbeiterebene über die Führungsebene bis zur Arbeitskultur oder Unternehmenskultur vorgearbeitet, haben uns die verschiedenen Bereiche angeschaut und am Ende hat die Mirto noch spannende Tipps dagelassen. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht.
Danke, mir hat es auch sehr Spaß gemacht.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Und ansonsten schickt auch gerne nochmal Vorschläge für neue Folgen, wenn euch noch irgendwelche Themen interessieren. Oder wenn es Fragen zum Thema gibt, die leiten wir natürlich gerne weiter und können die dann vielleicht auch in den Kommentaren beantworten oder so. Das machen wir sehr gerne. Meldet euch da also bei uns. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.